Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Früher war alles besser. Das meint man ja gelegentlich, wenn einem Mühsal und Plagen der Gegenwart sehr zusetzen. Ob das stimmt, kann bezweifelt werden und liegt sowieso im Auge des Betrachters. Gut ist, wenn man über eine objektive Datenlage verfügt. Gehen wir zum Beispiel 100 Jahre zurück ins Jahr 1922 und betrachten uns die Situation von damals genauer. Unser heutiger Gast hat das schon länger getan. Er hat sich das Wiesbadener Tagblatt von 1922 vorgenommen und in einer Serie über Ereignisse von damals erinnert. Guten Abend, Heinz-Jürgen Hautzel.
Guten Abend.
Wie schön, dass Sie da sind. An einem Wintertag mit Eis und Schnee und Glätte, auch vor 100 Jahren wäre das nicht so einfach gewesen, ins Studio zu kommen.
Das ist richtig, ja. Hab gerade vorhin nochmal gelesen, am 9. Januar 2022 war so ein Wintertag in Wiesbaden und da sind die Straßenbahn, ist der Straßenbahnbetrieb eingestellt worden.
Ja. Herr Hautzel, Sie sind der letzte Redaktionsleiter des Wiesbadener Tagblatts, eine sehr von den Lesern geliebte Zeitung, sehr renommiert, und haben mit Ihrer Serie eine eindrucksvolle Arbeit vorgelegt. Jeden Dienstag erschien in der Zeitung ein Text von Ihnen, und wenn man, wie ich, diese Texte hintereinander wegliest, kommt man ins Staunen über die vielen Parallelen zu dem Jahr, in dem wir uns gerade befinden. Gerade mal ein Beispiel. Es war gerade zu lesen, jetzt Dezember 2022, und zu hören, dass eine Gruppe von Reichsbürgern festgenommen wurde, die einen Umsturz planen. Wirrköpfe vielleicht. Dennoch mit dem Blick auf Juni 1922, als der deutsche Außenminister Rathenau von Rechtsradikalen ermordet wurde, vielleicht doch nicht als harmlose Angelegenheit gering zu schätzen. Das ist das eine. Und noch ein anderes Beispiel habe ich, nämlich Dezember 1922. Da gab es ein großes Thema, nämlich die Beschaffung von Heizmaterial. Oh, kann man da nur sagen, wie sich die Bilder gleichen. Finden Sie das auch verblüffend?
Eigentlich jede Woche, wenn ich die Zeitungen der betreffenden Woche dann durchblättere, digital durchblättere, da haben wir dann habe ich dieses Gefühl. Und Beispiel Rathenau, das war ja nicht der einzige Fall, sondern wir hatten auch im Jahr 22 die Prozesse, zum Beispiel gegen die Täter, die Matthias Erzberger umgebracht haben, oder in Kassel hat ein Anschlag auf Philipp Scheidemann stattgefunden. Und es waren eben alles übrig gebliebene, kaisertreue, rechtsnationale Offiziere aus dem Ersten Weltkrieg, die mit dieser Niederlage nicht leben konnten. Und ihnen ist es eben gelungen, junge Männer waren es ja meistens, zu begeistern von ihrer Idee und sie mit ins Boot zu nehmen, und sie haben die zu Attentätern gemacht. Und das ist natürlich eine Geschichte, die einem heute immer wieder dann auf die Füße fällt, quasi, wenn man die heutigen Nachrichten liest.
Ja, ja, und das andere Thema, die Beschaffung von Heizmaterial,
ja,
verblüffend auch. Ja,
ja, es ist gleichzeitig ja parallel, hat es stattgefunden, ist ja auch logisch. Es gab dieses Knappheit von Heizmaterial, weil zusätzlich zu den Bedingungen, dass die Franzosen Kohle geliefert bekamen als Reparation für die Kriegsschäden, gab es auch natürlich enorme Preissteigerung. Also das Heizmaterial war nicht nur knapp, sondern es war auch extrem teuer, noch bestärkt, beschleunigt durch die Inflation.
Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Ähnlichkeiten machen ja schon nachdenklich. Das wird an etlichen Beispielen in der heutigen Sendung zu zeigen sein. Zunächst aber eine grundsätzliche Frage. Wie haben Sie Ihre Ausschnitte aus dem Wiesbadener Tagblatt herausgesucht? Was zu unseren heutigen Themen passt, oder waren es die Hauptthemen?
natürlich waren das wesentliche Themen. Also es gab ganze Ausgaben, da hat der Lokalteil nur aus Mitteilungen und aus Meldungen bestanden, was gerade wieder teurer wird, wo was noch zu bekommen ist, wo Wucher eine Rolle spielte, also wo ganz normale Händler versucht haben, mit Wucherpreisen ihren Gewinn zu mehren. Das war schon ein großes Thema in diesem Jahr. Aber ich suche das ganz hundsgewöhnlich aus, wie jeder Zeitungsleser auch. Ich blättere die Ausgaben durch und das, was ich für interessant halte, wähle ich dann aus, um es den heutigen Lesern dann zu vermitteln.
Das ist ja eine gewaltige Arbeit, die Sie sich da vorgenommen haben. Wie war denn Ihre Arbeitsweise? Also sind Sie immer Monat für Monat durchgegangen und Sie haben jeden Tag sich angeguckt und die verschiedensten Inhalte durchgeforstet?
Ja, ich arbeite schon wöchentlich also nicht Monat für Monat, sondern Woche für Woche blättere ich dann die Ausgaben durch. Und was das ganz ein bisschen erschwert, ist, dass die damaligen Zeitungsausgaben nicht so gestaltet waren wie heute. Aufmacher in dem Sinne gab es ganz selten, also dass da Riesenüberschriften waren. Oftmals sind es Meldungen, die einfach hintereinander gehängt wurden, mehr oder weniger lang, und die mit einem fetten Anlauf begonnen haben, der auf das Thema hingewiesen hat. Und da muss man schon genau achten. Es ist auch nicht so, dass das jetzt das Wichtigste immer unbedingt oben stand. Es kann auch sich versteckt haben in der dritten Spalte unten. Also es gab keine Bilder, die einen irgendwie reingezogen haben in das Thema oder aufmerksam gemacht haben. Das kam, wie gesagt, ganz selten vor. Und deswegen muss man schon ziemlich genau die Ausgaben durchblättern. Und das ist eben will nicht sagen mühsame Aufgabe, weil interessiert mich ja auch, weil es ja meine Stadt betrifft. Und deswegen, ich kenne natürlich auch viele, viele Sachen noch aus Erzählungen meiner Großeltern, und die halt in dem 1922 waren die gerade 30 Jahre alt, also die haben natürlich viel erzählt, gerade auch aus dieser Inflationszeit, ja.
Mit welchem Ausgangspunkt, mit welcher Ausgangslage haben wir es denn zu tun? Januar 1922, wie war die Stimmung in Wiesbaden? Ein eiskalter Winter, aber die Menschen hoffnungsfroh?
Ich sag mal so, ich glaube, dass 1921 nach Kriegsende eine ganze Reihe von Hoffnungssignalen ausgesendet hatte. Da wurde richtig noch gefeiert. Ich sage jetzt mal Andreasmarkt oder Fasnacht. Da gab es durchaus viele große Veranstaltungen. Und das hat sich dann 22 leider nicht fortgesetzt. Das ging relativ schnell, wurde den Menschen klar, dass dann 22 das die wirtschaftliche Situation sich verschlechterte immer weiter. Gut, im Sommer gab es keine Heizprobleme, aber vor dem Winter vor dem Winter 22, 23 hatten die Menschen schon erheblich Respekt oder Sorge. Viele wussten nicht, wie sie diesen Winter überstehen sollten, wie sie das finanziell stemmen sollten. Es gab ja auch damals dann lustigerweise, was lustig nicht, aber es gab, hatten wir gerade vor zwei Wochen, ein städtisches Rettungspaket, das da beschlossen worden ist. Auch das kennen wir heute und das war dann schon die Lage, die sich dann 22 verschlimmerte.
Aber das wusste man im Januar 1922, das glücklicherweise noch nicht.
Genau.
Zur Einstimmung in den Sound der 20er Jahre ein Song des Oskar Joost Tanzorchesters, Abends, wenn die Lichter glühen. Die 20er Jahre firmieren im öffentlichen Bewusstsein ja gern als golden. Ob es die auch in Wiesbaden gegeben hat, werden Sie uns noch erzählen, Herr Hauzel. Aber zuerst wollen wir uns mit den drängenden Themen beschäftigen, die die Wiesbadener umgetrieben haben. Zuerst jenseits der großen Politik die Lebenswirklichkeit der Menschen. Armut, Mangel und wirtschaftliche Not bestimmten das Lebensgefühl.
Ja, das ist sicher so, dass die Menschen, sie konnten das wirklich nicht ahnen, was auf sie zukommt zunächst, und dann waren ja große Unruhen. Ja, also man darf nicht vergessen, dass das politisch sich ausgewirkt hat, die politische Situation, die Regierungen haben ständig gewechselt oder Minister wurden ausgetauscht, es gab keine sicheren Mehrheiten, wir haben Krisen gehabt an vielen Orten in Europa, an vielen Stellen in Europa, nicht nur in Deutschland. Eine Konferenz hat die andere gejagt, Genua, Lausanne, Paris, London, immer wurde in Konferenzen debattiert, was machen wir, wie können wir die Situation retten. Die Alliierten haben durchaus erkannt, dass die Reparationsforderungen und ein dann daraus folgende wirtschaftlicher Zusammenbruch in Deutschland auch sie selbst treffen könnte, also auch in Amerika beispielsweise oder in England und Frankreich vor allem, quasi ein globalisierter wirtschaftlicher Zusammenbruch folgen könnte. Zumindest haben die Unternehmen nicht davon profitiert. Also die Unternehmen in England oder Frankreich haben nicht davon profitiert, wenn es der deutschen Wirtschaft schlecht geht. Und trotzdem haben die Franzosen natürlich eine rigorose Reparationspolitik betrieben, ihre Forderungen immer weiter versucht durchzusetzen mit immer strengeren Restriktionen. Und die Engländer und die Amerikaner haben nur halbherzig sich dagegen gestellt.
Und die Folge war klar, Sie haben es gesagt, also die Preise stiegen rasant, besonders die Energiekosten. Damit befasste sich die Zeitung schon in den Sommermonaten, obwohl es Sommer war, und meldete im Juli galoppierende Geldentwertung.
Ja, das war natürlich, das betraf ja auch die Lebensmittel, also Grundnahrungsmittel wie Brot und Milch. Man hat ja dann auch rationiert, man hat angefangen über Karten, über Brotkarten die Verteilung vorzunehmen. Die Bauern haben ständig die Preise erhöht auf dem jede Woche stand damals im Tagblatt eine Übersicht über die Preise sowohl des Viehmarktes als auch des Wochenmarktes, um den Menschen einen Überblick zu verschaffen. Und Sonderangebote, damals war hart, so etwas wie ein erster Supermarkt hier mit mehreren Filialen. Hart, der Nachfolger war dann Latscher, dann kam Tengelmann und Rewe, das ist alles sozusagen in denselben Geschäften geblieben. Und die hatten dann wirklich Meldungen, wenn sie einen Waggon Kaffee bekommen haben, stand es als Anzeige in der Tat, wir haben einen Waggon Kaffee, wir geben ab Kilo zu so und so viel. Das ging zu der Zeit noch, da hat es noch Sinn gemacht. Gegen Ende des Jahres waren solche Anzeigen mit Preisangaben fast lächerlich, weil die Preise an jedem Tag enorm gestiegen sind. Und wenn ich heute ein Kilo Kaffee für 50.000 Mark anbiete, muss ich es am nächsten Tag für 60.000 Mark verkaufen.
Wie kamen die Menschen mit dem Mangel denn überhaupt zurecht?
Also das stand natürlich so nur bedingt in der Zeitung. Was halt vorkam immer wieder, sind Mitteilungen von über Studien, dass diese Ernährung, die Art, sich zu ernähren, die ja durch die Preise bestimmt war und dann eben bestimmte Sachen nicht mehr gekauft wurden, Obst natürlich beispielsweise, oder Gemüse auch nur, je nachdem, was gerade billig war, dass das Auswirkungen hatte auf die Gesundheit. Ja. Die Menschen hatten gesundheitliche, also da gab es auch Statistiken dazu, was die gerade in den Großstädten, die halt am wenigsten sich mal draußen am Baum einen Apfel holen konnten, also in den Großstädten war das ganz besonders schlimm, wo die Sterblichkeit gestiegen ist. Und es gab immer wieder Tipps, wie man sich ernähren soll oder was man tun kann, mit was man was ersetzen kann. Und aber diese Ratgeberfunktion, die die Zeitung damals hatte, hat sicherlich nicht ausgereicht, um zu einer allgemeinen Genesung beizutragen, weil es eben schlicht und ergreifend vorne und hinten nicht gereicht hat.
Ja, Unterernährung, Krankheiten durch Mangelernährung, dann auch, stand in der Zeitung, Wohnen in den Mietskasernen. Das muss ja furchtbar ausgesehen haben damals.
Ja, das ist halt...
Wo waren die? Welche waren damit gemeint hier in Wiesbaden?
Ja, in all diesen Wohnvierteln, also in der Altstadt, im inneren Westend beispielsweise, aber auch im inneren Dichterviertel, also zunächst mal hauptsächlich innerhalb des Rings, aber auch dann später jenseits des Rings. Es wurden ja dann, um den Raum zu nutzen, man brauchte zum Beispiel für die 1200 Besatzungssoldaten auch Wohnungen. Ja, und vor allen Dingen auch für die Verwaltung, die französische Verwaltung, die ja auch da war, die zum Teil mit Familien da waren, hat man extra neue Häuser gebaut, bauen müssen, hat man die. Und die Deutschen haben vielfach in Hinterhäusern natürlich gewohnt.
Schimmelig und feucht.
Das ist in anderen Großstädten keineswegs anders gewesen. Es gab kein Licht, es gab in den Innenhöfen ganz selten irgendwas, was mit Grün zu tun hatte. Und die Kinder haben eben beispielsweise in diesen asphaltierten Innenhöfen gespielt. Es wurde immer wieder dazu aufgefordert, doch in den nahen und kostenlos zur Verfügung stehenden Stadtwald zu gehen oder beispielsweise ins Luft- und Sonnenbad unter den Eichen, also sowas wie Sonnenbaden beziehungsweise Luftbaden oder heute würde man auch Waldbaden sagen. Das ist damals auch empfohlen worden, immer wieder. Aber man darf auch nicht vergessen, dass damals länger gearbeitet wurde als heute üblich und die Freizeit bei den Männern zumindest mal, die gearbeitet haben, begrenzt und die Frauen hatten im Haushalt jede Menge zu tun. Oftmals gab es ja auch größere Familien mit mehreren Kindern und das war sicherlich alles kein Zuckerschlecken damals.
Ja. Apropos Wohnen, Stadtplanung und Bauvorhaben waren auch Themen, die das Tagblatt regelmäßig aufgriff. Und es wurde der unweitsichtige Stadtrat kritisiert. Das hat mir gefallen, schon damals also. Der unweitsichtige Stadtrat.
Ja,
habe ich bei Ihnen gelesen.
Ja, das. Die Stadtentwicklung war ein Punkt, der, also damals haben Stadtverordneten-Sitzungen beispielsweise noch sehr viel öfter stattgefunden als heute. Und es wurde über jedes einzelne Grundstück, damals die Stadt verkauft hat, gesprochen und abgestimmt und aber auch oft debattiert, weil natürlich dieses Verkaufen des städtischen Silbers sozusagen zwar im Augenblick der Stadt finanziell weitergeholfen hat, aber auf Dauer die Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der Stadt abgenommen haben. Auch das ist etwas, was es heute genauso gibt wie vor 100 Jahren. Und es wurde natürlich gerade in der Zeit der Inflation sehr viel mit Immobilien spekuliert. Einerseits mussten die Leute die Grundstücke hatten, die Grundstücke verkaufen, und die sie gekauft haben, hatten sofort mit großen Gewinnen, durften sofort mit großen Gewinnen rechnen.
Ja, im Oktober gab es ja sogar einen Tumult in der Stadtverordnetenversammlung wegen einer Wertzuwachssteuer für Immobilien. Man wollte dem Spekulantentum etwas entgegensetzen, aber das hat nicht geklappt.
Nein, man hat es ja, also die, ich sage jetzt mal, Mitte-Rechts-Fraktionen haben dem nicht gefolgt, sind dem nicht gefolgt und haben den Punkt zunächst mal von der Tagesordnung genommen. Kommunisten und Sozialdemokraten haben vehement gekämpft für diesen, ich sag mal, Antispekulationsparagrafen, und die sind dann halt wirklich, diese Diskussion hat sehr, sehr unrühmlich, sage ich mal, für ein Parlament mit Tumulten und einem Abbruch geendet. Das ist natürlich etwas, was man auch durchgängig sehen kann, dass halt das damals das Katholische Zentrum, die Deutsche Volkspartei, vor allem eine rechtsliberale Partei, dass die beiden sehr darauf geachtet haben, dass die Besitzenden geschützt wurden.
Großes Thema war der kommende Winter und die Beschaffung von Heizmaterial zu billigen Preisen. Das kostete schon im Herbst 30.000 bis 40.000 Mark, war ja Inflation. Es wurde, das haben Sie vorhin schon erwähnt, eine Notfallkommission eingerichtet. Die Sozialdemokraten forderten Wärmehallen. Und ich komme deswegen nochmal darauf zurück, weil das wieder so eine Parallele ist. Auch 2022 ist in Wiesbaden Armut ein Thema, insbesondere Altersarmut. Und ich will hier gleich mal die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, nämlich den Verein Silberstreifen zu erwähnen. Denn der erbittet Spenden, weil er armen, alten Menschen Wünsche erfüllen möchte. Die Kontonummer steht auf der Homepage des Vereins Silberstreifen. Eine Zeit war das, in der, also 1922, eine Zeit, in der die Wiesbadener ihre Wertgegenstände verkauften, um heizen zu können. Sie haben da auch interessante Beispiele gesagt, was die alles verkauft haben.
Ja, es wurde so gut wie alles verkauft, auf was man meinte verzichten zu können. Das ging bis hin, also gab mehrere Anzeigen von Händlern, die sich angeboten haben, gebrauchte Gebisse beispielsweise zu kaufen. Natürlich Silberbestecke, Römer, also Weingläser, alles. Bettwäsche, Betten, Möbel. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen dann, nachdem sie das verkauft haben, dann gehaust haben. Ich meine, meistens hatte man ja außer dem Silberbesteck noch ein Gebrauchsbesteck, aber Teller und Tassen brauchte man schon auch noch. Und Zähne eigentlich auch, wobei, wenn es nur noch Suppe gibt, dann geht's auch mal ohne. Man muss sich vorstellen, wie verzweifelt die Menschen gewesen sein mussten und wie gut dieses Geschäft für die Händler floriert hat, weil da waren die Anzeigenseiten waren voll von solchen Anzeigen und haben sich angeboten, Schuhe, gebrauchte. Also wenn bei uns heutzutage die Altkleidercontainer überlaufen, dann sagt das was aus über die Qualität vielleicht auch der Sachen, die heute, so wie sie heute produziert wird. Aber damals, die Schuhe waren sicherlich im Regelfall noch gut zu gebrauchen, wenn sie denn verkauft wurden. Ja, also das war eben kein Abfall, sondern das, was die Besitzer selbst eigentlich noch hätten gebrauchen können. Aber sie waren gezwungen, wenn es wenigstens warm sein sollte in der Wohnung, alles Mögliche zu verkaufen, was sie nicht unbedingt und sofort brauchen.
Ja, also die Menschen haben sich von vielem trennen müssen und sie mussten sich viel einfallen lassen, um über die Runden zu kommen. Claire Waldorf besingt die Frauen, die zwar arm sind, aber ideenreich. Oh, wie praktisch. Das galt bestimmt auch für die Wiesbadenerinnen. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Thema heute ist Wiesbaden vor 100 Jahren, wozu uns Heinz-Jürgen Hautzel viel zu sagen hat. Kommen wir zur Politik. Wiesbaden war nach dem Ersten Weltkrieg von den Franzosen besetzt worden und Wiesbadener Bürger waren davon nicht begeistert, um es mal freundlich auszudrücken. Was haben Sie 1922 dazu im Tagblatt gelesen, Herr Hautzel?
Ja, es gab zum Beispiel immer wieder, also das Tagblatt war dazu verpflichtet sicherlich, Bekanntmachungen der Besatzung, Regierung, sage ich mal, die Rheinland-Kommission der Alliierten, die saß in Koblenz und es gab natürlich auch hier Statthalter und Bekanntmachungen, die, was weiß ich, irgendwelche, alles Mögliche, was die Franzosen den Einheimischen mitteilen wollten, Kundtaten, unter anderem auch Bestrafungen von Geschäftsleuten, die irgendwas in der Auslage hatten, was sie nicht hätten haben dürfen, bestraft wurden die oft mit damit, dass sie einige Tage ihren Laden schließen mussten, auch die Zeitungen selbst wurden immer mal wieder bestraft, wenn sie unbotmäßig berichtet haben, dann durfte auch das Tagblatt mal 2-3 Tage lang nicht erscheinen. Über all diese Sachen, also am gravierendsten oder bekanntesten ist sicherlich, dass 1919 schon Oberbürgermeister Karl Klessing aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen wurde. Der ging dann nach Darmstadt, wo er auch geboren wurde und später die Oberfinanzdirektion leitete. Aber als gewählter Wiesbadener Oberbürgermeister konnte er nicht mehr fungieren. Sein Stellvertreter oder der Bürgermeister Travers nahm die Amtsgeschäfte dann wahr. Es gibt ja immer auch Geschichten, die über die Hochnäsigkeit von Franzosen berichten. Da ist allerdings zum Beispiel, auch damals gab es offenbar Fake News, da hat die Stadt eine Agenturmeldung dementieren müssen und verbreiten müssen, dass die nächtliche Ausgangssperre, über die da berichtet worden war, dass es die nicht gab. Also man hatte natürlich auch Sorgen, dass die, dass noch weniger Fremde oder Kurgäste in die Stadt kamen und aus diesem Grunde wurden diese Mitteilungen dementiert. Die Wiesbadener selbst hatten mit den Franzosen, waren jetzt nicht befreundet mit ihnen und in wenigen Fällen kamen sie zusammen, mal im Café Orient beispielsweise, das so für die Franzosen so ein bisschen, gerade auch für die Nordafrikaner natürlich, ein bisschen an die Heimat sozusagen erinnerte. Und da saßen die auch mal beisammen. Interessant, die nordafrikanischen Soldaten, die hier da waren, unter den Franzosen, für die gab es dann in Wiesbaden, nicht nur in Wiesbaden, auch in Mainz natürlich, in rheinhessischen, französischen besetzten Gebieten, den Utschebebes, also die wurden hier Utschebebes genannt. Es war eine Verballhornung der Herkunftsgarnisonen Ujit Da und Sidi Bel Abbes. Und daraus ist dann der Utschebebes geworden, ein Begriff, den es heute noch gibt oder den es lange, lange hier gab. Da hat man dann alle möglichen Leute mal spaßeshalber Utschebebes genannt. Die mussten deswegen aber nicht farbig sein. Also das war einfach ein Begriff, der hier in Wiesbaden in die Mundart übergegangen ist. Ja.
Im Februar hatte Wiesbaden einen hohen Gast, Walter Rathenau, den liberalen Außenminister. Er verhandelte mit den Franzosen das Wiesbadener Abkommen, in dem es um den Reparationskonflikt ging. Im Juni wurde der beliebte Politiker in Berlin ermordet. Verantwortlich war eine rechtsradikale Verschwörergruppe namens Organisation Konsul. Wut, Empörung und Trauer waren auch in Wiesbaden groß.
Ja, die Rathenau so ein bisschen hat fast etwas, erinnert ein wenig an Kennedy. Kennedy war hier im Sommer 1963 und ist dann im November 1963 in Dallas einem Attentat zum Opfer gefallen. Und Rathenau war, wie gesagt, auch gerade in Wiesbaden gewesen. Er war für viele Freunde der Republik, der Demokratie, ein Hoffnungsträger, der auf die vormals verfeindeten Nationen zugegangen ist, der natürlich bei allen Versuchen, die Reparationsforderungen zu dämpfen, auf die zugegangen ist, gerade den Rapallo-Vertrag mit der Sowjetrussland abgeschlossen hatte und unter ihm, so meinen halt viele, oder wenn er weiter gelebt hätte, um es mal so zu sagen, dann weiter leben hätte dürfen, dann wäre vieles nicht passiert. Aber in Wiesbaden war die Entrüstung auch groß, also die richtete sich gerade auch gegen die Deutschnationale Volkspartei, zum Teil auch gegen Teile der Deutschen Volkspartei, die mit ihren Hetzreden im Parlament, natürlich im Reichstag in Berlin hauptsächlich, als Brandstifter betrachtet wurde, die mit ihren Hetzreden quasi dazu die Attentäter verleitet haben, aktiv zu werden. In Wiesbaden gab es dann tatsächlich danach, wie in anderen Städten auch, große Aufmärsche und Tumulte in der Stadt. Es gab sogar einen Toten beim Aufeinandertreffen der Protestierenden und der Polizei.
Die Organisation Konsul, eine nationalistische terroristische Vereinigung, die verantwortlich für den Mord an Walter Rathenau war, ist rückblickend betrachtet ein Vorbote für das, was in den 20er Jahren noch kommen sollte und den Weg für Hitlers Machtergreifung ebnete. Die Zeiten waren also gekennzeichnet, Sie haben es gerade eben beschrieben, durch große Unruhen. Die politischen Parteien zankten sich über alles und jedes. Aber viele wollten die Demokratie und warben dafür. Ein schönes Beispiel findet sich im März. Die berühmte Politikerin und Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer besuchte Wiesbaden und war sehr erfolgreich mit dem Vortrag, den sie hielt.
Ja, es gab eine ganze Reihe von interessanten Vorträgen, über die auch das Tagblatt ausführlich berichtet hat. Das Tagblatt stand sehr deutlich der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei nahe und gerade die Veranstaltungen dieser DDP wurden sehr ausführlich berichtet und diese Kundgebungen waren auch gut besucht. Also es gab diese Veranstaltung mit Gertrud Bäumer, von der Sie gesprochen haben. Es gab eine Veranstaltung der Deutschen Friedensgesellschaft, wo der Rabbiner Paul Lazarus über den Frieden, also der Wiesbadener Rabbiner Paul Lazarus über seine Sicht auf den Frieden kundgetan hat und es gab beispielsweise einen General von Schöneich, also der war im Krieg noch General gewesen und kaisertreu natürlich, der sich gewandelt hatte zu einem Friedenspropheten und Demokraten, überzeugten Demokraten, der auch vor vollen Sälen, vor einem vollen Saal in Wiesbaden gesprochen hat. Also das war durchaus, es gab überzeugte Demokraten und überzeugte Republikaner. Nur ich das Gros der Bevölkerung, das eben unter dieser Not, unter wirtschaftlichen Not so zu leiden hatte, die hatte sicherlich andere Dinge im Kopf und wollte einfach eine Lösung haben, möglichst eine schnelle Lösung. Und deswegen hat die Republik so furchtbar viele Freunde, wenn man sie jetzt in der Masse nimmt, sicher nicht gehabt.
Und Gertrud Bäumer war das bestimmt auch klar. Sie sagte nämlich, also sie war ja Politikerin und Frauenrechtlerin und kannte die Menschen, und sie sagte, Demokratie sei eine Lebensaufgabe. Herr Hautzel, kein Leser möchte permanent schlechte Nachrichten lesen. Deshalb gab es auch immer wieder weiche Themen, etwa zur Erholung und zu Freizeitvergnügen. Wie haben denn die Wiesbadener die Feiertage verbracht? Welche Feste haben sie gefeiert? Welche Vergnügungen sind sie nachgegangen, auch wenn sie kaum Geld hatten?
Ja, also sie sind halt an Wochenenden, vor allem bei schönem Wetter natürlich, regelmäßig in die stadtnahen Erholungslokale, die es damals noch in größerer Zahl gab als heute, gegangen mit den Familien, also erst im Wald spazieren und dann auf ein Getränk oder auf ein Stück Kuchen in so einen Waldgasthof, wie beispielsweise unter den Eichen oder... Es gab, wie gesagt, eine ganze Menge am Stadtrand oder jenseits des Stadtrandes.
Man muss gerade mal sagen, die Getränke waren teuer. Ein Glas Bier, 4,50 Mark.
Ja, aber es war im Vergleich zu anderen Sachen, also auch wieder noch preiswert. Ich will jetzt nicht behaupten, Bier war billiger als Kohle. Hilft ja auch nichts, wenn man heizen muss. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sehr viel beisammen gesessen haben, ohne viel auch zu verzehren. Ja. Ich kann mich noch erinnern, selbst in meiner Jugend, das war schon nach dem Krieg, aber da konnte man auch in diese Ausflugslokale gehen und hat sich praktisch was mitgebracht. Da gab es Räume, wo man das Mitgebrachte verzehren konnte.
Ja. Also die meisten Leute sind gewandert und sind in den Wald gegangen. Genau. Und auch die Jugendlichen. Da schreiben sie, Jugend mit Klampfe in den Taunus.
Genau, das ist halt eine Freizeitbeschäftigung von Jugendlichen gewesen, damals eine große Wandervogelbewegung, überhaupt das Wandern, die Jugendherbergen waren ja mehr oder weniger gerade entstanden, die sind halt ausgiebig genutzt worden, und andere Ferienheime wie auf der Lorelei, wo immer wieder Gruppen hingegangen, also sie sind halt meistens in Gruppen gegangen. Das ist ja auch schöner, als wenn man allein durch die Gegend geht. Es gab in Wiesbaden natürlich auch für die Bessergestellten immer noch mondäne Restaurants oder Ballsäle, in denen man sich vergnügt hat. Die Renntage in Erbenheim auf dem heutigen Flughafen war ja eine Galopprennbahn. Dort, diese Renntage waren gut besucht und es wurde auch gespielt, wie das so ist, also gewettet. Das hat sicher manch einer gehofft, er könnte damit sein Haushaltsbudget aufbessern, aber die meisten werden eher mit weniger Geld nach Hause gegangen sein, als sie gekommen sind.
Ja. Da die Blaue Stunde sich mit Kultur in Wiesbaden befasst, muss ich natürlich auch fragen nach der Kultur. Sind die Menschen ins Theater gegangen, in Konzerte? Haben sie sich Kultur zugeführt oder waren da auch die Eintrittspreise zu hoch?
Sag mal, diese Theaterveranstaltungen, Konzertveranstaltungen im Kurhaus und im Theater eben, waren sicherlich jetzt nicht, da sind nicht die Arbeiter massenweise hingegangen, aber
gehen ja auch heute nicht.
Die Veranstaltungen waren gut besucht. Es hat in der Zeitung haben eine Menge Veranstaltungen angekündigt. Im Anzeigenteil natürlich auch. Es gab Konzertbesprechungen. Die Zeitung bediente die Leser mit einem Fortsetzungsroman. Im Theater hat man Versuche gestartet mit einer Konzertwoche im Frühjahr, eine Art Ersatz für die erst 1929 wieder stattfindenden Maifestspiele zu schaffen. Es gab Gastdirigate des späteren Generalmusikdirektors Karl Schurich, der wurde 23 in Wiesbaden Generalmusikdirektor. Und das hat durchaus stattgefunden. Und es gab natürlich auch, das waren die ersten Jahre des Kinos, Stummfilme, die in Wiesbaden natürlich auch gern gesehen wurden. Aber all das muss man immer unter dem Kassenvorbehalt sehen. Also es konnte sich nicht jeder leisten, vor allen Dingen nicht jeden Tag. Ja.
Auf jeden Fall wurde im Wiesbadener Tagblatt auch darüber berichtet.
Ja.
Kultur fand auch statt. Ja, sehr gut. Sagen Sie, gab es denn nun die goldenen 20er in Wiesbaden?
Es gab in Wiesbaden, wie im ganzen Land, natürlich auch Krisengewinne. Es gab die große Masse, der es sehr schlecht ging, und es gab eine Schicht, es waren vielfach auch Ausländer, die hier gelebt haben, nicht nur zu Besuch, denen es so ging, dass man in Bällen, in den Ballsälen, bei Ballveranstaltungen das Bein geworfen hat und getanzt hat und sich gut gehen ließ. Aber wenn man durch die Stadt gegangen ist und wenn man mit den Leuten gesprochen hat, wird man sicherlich nicht auf die Idee gekommen sein, dass es sich um goldene 20er Jahre handelt. Also in Wiesbaden, aufgrund der Lage im besetzten Gebiet und nach dem Niedergang des Kurbetriebs sicher noch weniger. Also die hatten, sag mal, die goldenen Nullerjahre, also von 1900 oder von 1890 von mir aus bis 1914. Das waren für Wiesbaden goldene Jahre, aber nicht die 20er.
Ja, und wahrscheinlich, wenn man von goldenen Jahren spricht, dann denkt man sowieso an 1925, 26.
Ja. Sicher die Zeit nach der Inflation, aber das war ja auch nur ein begrenzter Zeitraum, bis es dann wieder bergab ging, also auch wirtschaftlich bergab ging.
Wir hören noch mal Musik. Morphium. So, das ist sehr viel Stoff, den wir hier gehört haben. Sehr viel Stoff zum Nachdenken. Und wir kommen jetzt zu einem generellen Fazit, Herr Hautzel. Was war 1922 für ein Jahr? Was hat die Wiesbadener besonders bewegt? Könnten Sie das noch mal kurz zusammenfassen?
Also 1922, für mich ist es eben, ich habe es vorhin schon angesprochen, sehr erstaunlich oder furchterregend beinahe zu sehen, was sich aus 1902 an den Geschehnissen 1922 ergeben hat, wie der Gang der Demokratie, der Republik, wie der sich fortgesetzt hat anschließend. Und diese Sorgen waren damals natürlich nicht in die Zukunft gerichtet, auf lange Sicht, sondern sie waren greifbar, sie waren jeden Tag greifbar für die Menschen. Sie waren jeden Tag betroffen und ich würde gern auch Augenzeuge mal sein von diesen Ereignissen damals, wie es in diesen Familien direkt ausgesehen hat. Es war ein turbulentes Jahr. Heute würden manche blödsinnigerweise spannend sagen, aber spannend ist es nur für den Betrachter, der in dieser Zeit gelebt hat. Für den war es eher schlimm.
Und wir Heutigen begreifen, wenn wir Ihre Artikel jetzt so zusammengefasst lesen, welche Folgen es hat, wenn der Verlierer in diesem Fall eines Krieges in die Armut gestürzt und gedemütigt wird. Angst, Not, Unsicherheit führen zum Anschluss an radikale Kräfte, die einfache Lösungen versprechen und das Selbstwertgefühl als Nation angeblich stärken wollen, mit der mit den Mitteln der Diktatur. Das hat man leider in den 20er Jahren zu spät erkannt und deshalb dem Aufstieg des Nationalsozialismus nichts entgegengesetzt. Können wir aus der Geschichte lernen, Herr Hautzel?
Ich fürchte nicht. Also, man kann halt immer aus der Geschichte lernen, aber ich fürchte, es geschieht halt nicht. Es gab dieses wunderbare Buch über das Jahr 1914 von dem britischen Historiker, das hieß Die Schlafwandler, wo die Politik mehr oder weniger zugesehen hat, wie der Kontinent in eine Katastrophe treibt. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich in ausreichender Zahl und an allen entscheidenden Stellen sehen, was dringend geboten ist. 1922, wenn wir uns das ansehen, dann erfahren wir, was vermieden werden muss, um eine neue Katastrophe zu verhindern.
Ja, Ausblick auf 1923. Machen Sie weiter.
Ja, so Gott will, werde ich 1923, wird diese Serie fortgesetzt, dienstags immer im Wiesbadener Kurier. Und wenn jetzt vor Weihnachten oder Silvester 22 sicherlich auch hier und da von Hoffnung die Rede war, klar ist, 23 wurde noch schlimmer als 22. Der Historiker Volker Ulrich, ehemaliger Zeitredakteur, hat ein Buch vorgelegt, Deutschland 1923, das Jahr am Abgrund. Sehr dick, sehr lesenswert. Es folgte gleich im Januar die Ruhrbesetzung durch Franzosen und Belgier. Die Inflation wurde zur Hyperinflation. Stresemann wurde dann Kanzler. Im August, das hat zwar einerseits zu einer gewissen Beruhigung geführt, dann aber kam erneute separatistische Bestrebungen, unterstützt von den Franzosen. Im Oktober sollte die Rheinische Republik ausgerufen werden mit einer Besetzung im Rathaus in Wiesbaden und schon am 18. März fand der große Bühnenbrand im Theater statt.
Hören Sie auf, Herr Hautzel.
Ja, ja.
Geht das so weiter, ja. Ja. Immerhin gab es am Ende des Jahres 1923 auch die Einführung der Rentenmark und damit verbunden die allmähliche Beruhigung der Lage. Den missglückten Hitlerputsch im November, den lassen wir jetzt mal außen vor. Also, wir werden das natürlich lesen, was Sie schreiben, und vielleicht finden Sie das eine oder andere auch, was uns erfreut. Aber
ich versuche immer etwas zu finden, ja.
Ja, unbedingt. Wie sollen wir sonst das Jahr überstehen? Ja. Wir müssen immer sagen, Geschichte wiederholt sich nicht.
Gut.
Ja, und das war's für heute und dieses Jahr 2022. Herzlichen Dank fürs Kommen, Heinz-Jürgen Hautzel.
Gern, gern.
Wir sind sehr bereichert und haben jetzt viel gelernt. Vielen Dank. Ein gutes neues 2023 wünsche ich Ihnen und den Hörerinnen und Hörern der Blauen Stunde. Hoffentlich müssen wir am Ende des folgenden Jahres nicht mehr so viel Parallelen mit 1923 erkennen. Das heutige Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Titel aus den 20er Jahren, Creole Love Call. Die Comedian Harmonists, ganz tolle Sänger, singen diesmal nicht, sondern imitieren mit ihren Stimmen Musikinstrumente. Creole Love Call.